DW Menschen und Märkte.
Und dies sind jetzt unsere Themen. Ein Land vor der Pleite und noch keine Reaktion. Warum die Ratingagenturen die US-Regierung schonen. Mehr Solarkraft, günstigere Preise. Nach einer neuen Studie könnten die Strompreise in Deutschland fallen, statt wie jetzt zu steigen, wenn die Politik beim Bau von Solarkraftwerken einiges anders machen würde. Und Kohleförderung lohnt sich immer weniger. Auch in Tschechien geraten die Betreiber von Zechen unter Druck. In Nordmähren sollen Tausende von Bergbaukumpeln entlassen werden. Diese wollen das aber nicht ohne weiteres hinnehmen. Am Mikrofon ist Jörg Brunsmann. Herzlich willkommen. Erinnern Sie sich noch, als vor einigen Monaten die Krise in Europa auf dem Höhepunkt war, da gerieten auch die Ratingagenturen unter Beschuss. Politiker warfen ihnen vor, sie seien parteiisch, würden europäische Länder zu schnell abstrafen und die Krise damit weiter anheizen. Ein Vorwurf, den man den Ratingagenturen jetzt erneut machen könnte, allerdings in die andere Richtung. Wenn sich Republikaner und Demokraten in Washington nicht bald einigen, dann steuern die USA auf die Zahlungsunfähigkeit zu. Am 17. Oktober wäre es soweit. So gesehen sind die USA ein Land an der Schwelle zur Pleite. Den Ratingagenturen scheint das noch zumindest egal zu sein. Ulla Herrmann.
Schon jetzt kann das Land seine Beamten nicht mehr bezahlen. Wird die Schuldenobergrenze nicht rasch angehoben, schaffen es die Amerikaner nicht einmal mehr, ihre Schulden zu bedienen. Die größte Volkswirtschaft der Welt steuert auf die Staatspleite zu. Doch die drei großen amerikanischen Ratingagenturen haben die USA in ihrer Kreditwürdigkeit nicht herabgestuft. Sie beließen es lediglich bei mahnenden Worten. Angesichts des bevorstehenden Finanzkollaps zeigten sich Fitch, Standard & Poor's und Moody's sogar auffallend schweigsam.
Ich denke, seitens der Ratingagentur ist man der Meinung, dass es doch noch zu einer Lösung kommt vor Ablauf der Frist. Und von daher will man keine voreiligen Schlüsse ziehen.
Begründet Rentenhändler Arthur Brunner den Schongang der Agenturen. Als die Europäer jedoch in den Strudel der Finanzkrise gerieten, waren die amerikanischen Kreditwächter weniger zurückhaltend. Unermüdlich hoben sie den mahnenden Zeigefinger und verteilten schlechte Noten für die Kreditwürdigkeit der europäischen Schuldenländer. Wie für Italien, Spanien oder Portugal. Wird da etwa mit zweierlei Maß gemessen? Ja, sagt Händler Fedel Helmer vom Bankhaus Hauck und Aufhäuser. Er gilt als Urgestein an der Frankfurter Börse.
Wenn ein europäisches Land vor der Zahlungsunfähigkeit wäre, dann würden die Ratingagenturen aber mit dem Knüppel reinhauen. Wir haben das in der jüngsten Vergangenheit ja häufig erlebt. Aber hier geht es wahrscheinlich um Amerikaner und Amerikaner sponsern natürlich auch diese amerikanischen Ratingagenturen. Und deswegen wird man hier sehr sanft behandelt, ganz offensichtlich.
Rudolf Beesch hingegen, Volkswirt und USA-Kenner bei der DK Bank, sieht es etwas anders.
Mitte 2011, da ging es nämlich auch um die Schuldenobergrenze, um die Anhebung, aber eben auch um den mittelfristigen Finanzhaushaltsplan. Und der war nicht so gut, wie sich das die Ratingagentur S&P vorgestellt hat. Und daraufhin gab es ein Downgrade. Also Downgrades gibt es auch für die USA, also mit zweierlei Maß nein.
Ähnlicher Meinung ist der freie Analyst Askan Iredi.
Ein Zahlungsausfall, der kurzfristig dann tatsächlich zustande kommen würde, kann keine andere Konsequenz haben, als auch das Rating herunterzustufen.
Die amerikanische Ratingagentur Standard & Poor's erklärte unterdessen, dass die politischen Machtspiele in den USA nur kurzfristiger Natur seien. Tragisch zwar der US-Haushaltsstreit, aber reagieren wolle man erst dann, wenn die USA tatsächlich zahlungsunfähig werden sollten. Wissen muss man aber auch, dass die amerikanischen Ratingagenturen nicht unabhängig sind. Sie werden vor allem von den großen US-Banken bezahlt. Der politische Druck auf die Agenturen ist immens groß. Da will sich keiner als Nestbeschmutzer zeigen, so die Einschätzung von Händlern. Andernfalls drohen den Agenturen nämlich, dass sie lukrative Aufträge verlieren, meint Rentenhändler Arthur Brunner.
Das ist ein gewaltiger Schritt, wenn man den Ast, auf den man sitzt, absägt.
Abwarten und hoffen, dass sich der quälende Haushaltsstreit noch löst, lautet die Devise nicht nur bei den drei großen Ratingagenturen. Denn gelingt dies nicht, haben die USA und der Rest der Welt noch ganz andere Probleme, so Rentenhändler Arthur Brunner.
Ich hoffe, dass sie sich einigen. Wenn sie sich nicht einigen, werden wir Turbulenzen sehen, die die Finanzmärkte noch nie gesehen haben.
Spätestens kommenden Donnerstag sieht die Finanzwelt hoffentlich klarer. dann werden sich vielleicht auch die mächtigen Ratingagenturen aus der Deckung wagen.
Stromkunden in Deutschland stöhnen ohnehin schon. Kaum irgendwo in Europa sind die Strompreise so hoch wie hierzulande. Und ein Ende der Preisspirale ist nicht in Sicht. Die deutschen Verbraucher müssen sich fürs kommende Jahr erneut auf höhere Preise einstellen. Die sogenannte Ökostromumlage, die jeder Verbraucher zahlen muss, steigt um voraussichtlich 1 Cent pro Kilowattstunde. Die Verbraucher zahlen damit für die Kosten der Energiewende. Eine heute vorgelegte Studie zeigt, das müsste nicht so sein. Würde die Politik die Zügel beim Bau neuer Solarkraftwerke lockern, dann könnte Strom bald deutlich billiger werden. Solarkraftwerke erzeugen ihren Strom nämlich bald preiswerter als Steinkohle- oder Erdgaskraftwerke. Franziska Ritter mit den Details.
Was kostet Strom aus neuen Kraftwerken? Das haben Wirtschaftsforscher der Prognos AG ermittelt. Ergebnis? Solaranlagen auf Freiflächen erzeugen in manchen Regionen ihren Strom schon heute so günstig wie keine andere grüne Energie, heißt es in der Studie. Im Jahr 2015 würde es sogar preiswerter sein, ein Solarkraftwerk auf die Wiese zu setzen, als neue Steinkohle- oder Erdgaskraftwerke zu bauen, sagt Frank Peter von Prognos.
Und wir sehen aber auch ganz klar, dass beispielsweise die solare Freifläche im Süden auch im Vergleich zu konventionellen Kraftwerken mit Inbetriebnahme heute und zwar Investitionszyklen sehr, sehr wahrscheinlich die günstigste Energieerzeugungstechnik sein wird.
Größte Hürde? Ab Jahresende beschränkt der Gesetzgeber den Bau neuer Solaranlagen, um die steigenden Kosten der Ökostromumlage zu bremsen. Damit will er vor allem die Zahl neuer Photovoltaikanlagen auf Dächern begrenzen, die zuletzt massiv ausgebaut wurden. Doch diese Regelung trifft auch Solarkraftwerke auf Freiflächen. Sie könnten in Deutschland bald nicht mehr wirtschaftlich gebaut werden, mahnt der Wirtschaftsforscher von Prognos.
Das heißt also, der Markt für Solarkraftwerke wird dann 2015, allerspätestens aber sehr wahrscheinlich auch schon 2014, nicht mehr existent sein. Wir verzichten dann in Deutschland aktiv bei der Ausgestaltung des Vergütungssystems, wie es jetzt ist, auf eine der günstigsten erneuerbaren Techniken in Deutschland.
Solarfirmen und Energieexperten fordern deshalb bessere gesetzliche Rahmenbedingungen für Strom aus Sonnenenergie. Bernhard Beck, Geschäftsführer des Solarparkentwicklers Belectric, der die Studie in Auftrag gegeben hat, kritisiert vor allem Größenbeschränkungen und Flächenrestriktionen für Solarkraftwerke.
Wir brauchen einen eigenen Zubaukorridor, der politisch entschieden wird. Und wir brauchen die freie Flächenwahl für die Gemeinden, damit die Gemeinden da, wo sie es möchten, es auch tun können.
Solarkraftwerke sollten wieder dort gebaut werden können, wo sie netz- und verbrauchertechnisch Sinn machen, sagt Beck. Solarstrom in Südeuropa oder Afrika zu erzeugen und dann nach Deutschland zu transportieren, rechnet sich laut der Studie dagegen kaum. Holger Krawinkel vom Bundesverband der Verbraucherzentralen verweist auf eine Umfrage aus seinem Hause. Demnach unterstützen viele Verbraucher die Energiewende und wünschen sich eine dezentrale Energieversorgung. Jeder Zweite fürchtet eine Preisexplosion.
Also von daher glaube ich, das, was die Verbraucher sich wünschen, nämlich Kosteneffizienz und Dezentralität, das ist technisch und wirtschaftlich darstellbar.
Wenn neue Solarkraftwerke gebaut werden. Laut Studie könnte das die Kosten der Energiewende wesentlich senken.
War die Zeit des Ostblocks und des Sozialismus bis 1989 eine gute Zeit? Die wenigsten Menschen, die dort in Osteuropa gelebt haben, würden das vorbehaltlos so unterschreiben. Doch den Bergleuten von Ostrava in Tschechien muss es mittlerweile so vorkommen. Zu Zeiten des Sozialismus hatten sie einen sicheren Arbeitsplatz und wurden zumindest von der Propaganda gelobt und geschätzt. Und heute? Tausende Kumpel in der Kohleregion in Nordmähren werden Ende kommenden Jahres ihre Arbeit verlieren. Die Kosten der Bergwerke sind zu hoch. Die Produzenten können auf dem Weltmarkt nicht mehr mithalten. Sagen sie zumindest. Die Kumpel sehen es anders, fühlen sich verschaukelt und denken wehmütig bis wütend an die Zeit des Kalten Krieges zurück.
Kamerade, Kamerade, don't lose fareme.
Auf geht's, Genossen, fahren wir gemeinsam nach unten in die Mine. Im Sozialismus sind die Bergleute von Ostrava Helden der Arbeit. Das schwarze Herz des Landes lockt mit guten Löhnen und preiswerten Wohnungen. Kohle und Stahl prägen über Jahrzehnte die nordmährische Region nahe der polnischen Grenze. Doch die Stimmung im Kohlerevier hat sich nachhaltig gewandelt. Wütend ziehen tausende Bergarbeiter durch die Innenstadt von Ostrava. Für wenige Stunden besetzen sie die Firmenzentrale. Es kommt zu Handgreiflichkeiten, nur mühsam verhindert die Polizei weitere Ausschreitungen. Seit 30 Jahren fahre ich in die Grube. Mein ganzes Leben habe ich diese Arbeit geschenkt. Jetzt schmeißen sie mich raus. Die Firma hat uns betrogen. Unser Protest wird weitergehen. Seit wenigen Tagen ist klar, Ende kommenden Jahres gehen die Lichter aus in der Kohlegrube Paskov. Mindestens 3000 Bergarbeiter stehen dann auf der Straße. Die Betreibergesellschaft OKD schreibt rote Zahlen. Für Vorstandschef Jan Fabian ist die Schließung deshalb eine einfache Rechnung.
Die Ursache dafür sind ziemlich klar. Die Förderkosten gerade bei dieser Grube sind extrem hoch und die jetzigen Preise sind extrem niedrig. Die Entscheidung fiel, dass wir Paskov schließen werden, ist schlicht und einfach, dass wir Kosten senken müssen.
Schichtwechsel in Paskov. Die goldenen Zeiten hat die Bergbauregion längst hinter sich. Noch 1989 arbeiten mehr als 100.000 Kumpel unter Tage. Viele Bergleute finden in den Folgejahren neue Jobs in anderen Unternehmen oder gehen in Frührente. Heute hat die europäische Wirtschaftskrise auch in Ostrava tiefe Spuren hinterlassen. Ausländische Investoren sind seit Jahren Mangelware. Die Schließung der Grube Ende 2014 ist deshalb eine Katastrophe für die Region, erklärt Bürgermeister Petr Kajna. Ostrava reagiert empfindlicher als andere Orte auf die Krise. Wir sind fast völlig von der Schwerindustrie abhängig. Neue Branchen entwickeln sich nur sehr langsam. Es ist leider eine Tatsache. Die Regierung hat uns in den vergangenen Jahren völlig im Stich gelassen. Bereits am frühen Vormittag stehen die Menschen Schlange im Arbeitsamt von Ostrava. Viel können die Beamten den Arbeitssuchenden nicht anbieten. Auf jede freie Stelle gibt es mehr als 30 Bewerber. Das knappe Arbeitslosengeld fließt in Tschechien nur 11 Monate. Danach folgt die karge Sozialhilfe, was nichts anderes bedeutet als den Absturz in bittere Armut, klagt der 56-jährige Miroslav. Es ist eine Tragödie. Mein ganzes Leben hatte ich Arbeit und Einkommen. Jetzt lebe ich von der Stütze. Ich habe Kredite und muss meine Kinder ernähren, aber niemand interessiert sich für uns arme Leute. Im nächsten Jahr droht Ostrava jetzt der weitere Absturz. An jedem Bergarbeiterjob hängen mindestens 3 weitere Arbeitsplätze in anderen Branchen. In hektischen Krisensitzungen versucht die Regierung deshalb mit allen Mitteln, die Schließung der Grube zu verhindern. Auch Gewerkschaftschef Jaromir Pitlik hofft auf Hilfe aus Prag. Der Staat darf uns nicht hängen lassen, er muss eingreifen. Warum sollen wir die Zeche zahlen, nur weil unsere Manager schlecht gearbeitet haben? Das Geld darf nicht in den Taschen der Besitzer verschwinden. Vorwürfe, die Vorstandschef Jan Fabian weit von sich weist. Schuld am Niedergang seien nicht Fehler des Managements, sondern die globale Kohlekrise und der Wandel der Energiewirtschaft.
Wir wissen, wir können uns auf keine Regierung verlassen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Firma überleben kann. Das heißt, wir müssen Kosten senken. Wir versuchen, die Firma so schlicht und einfach zu halten, wie das nur heute möglich ist. Aber die Diskussion mit dem Staat werden wir fortführen. Aber wenn die nicht erfolgreich zu Ende geführt werden, dann für Paskov heißt das Jahr 2014 ist Schluss.
Noch versuchen vor allem die Sozialdemokraten und Kommunisten im laufenden Wahlkampf, die Hoffnungen auf ein gutes Ende für die Bergleute zu erhalten. Doch nach den ersten Verhandlungsrunden scheint das Schicksal von Paskov besiegelt. Ministerpräsident Rusnok ist nicht bereit, die notwendigen 3-stelligen Millionenbeträge zur Rettung der Grube zu zahlen. Die tschechische Regierung wird diese Privatfirma nicht mit dem Geld der Steuerzahler subventionieren. Das ist absolut ausgeschlossen. Doch die 3000 Bergleute von Paskov wollen weiter um ihre Arbeitsplätze kämpfen. Gewerkschaftsboss Pitlik ist sich sicher, bei den Parlamentswahlen Ende Oktober werden die Linksparteien in Ostrava eine klare Mehrheit erhalten. Sollte auch die wahrscheinliche neue Regierung aus Sozialdemokraten und Kommunisten ihre Versprechungen brechen, sei man bereit, mit allen Mitteln die Schließung der Grube zu verhindern. Unser Protest kann sich dann leicht in Aggression verwandeln. Bergarbeiter kämpfen nicht mit Samthandschuhen, sondern mit kräftigen Ohrfeigen. Wenn die uns nicht fair behandeln, werden wir einen harten Kampf führen.
Stefan Heinlein berichtet über die Kohlekrise in Nordmähren. Tausende von Bergarbeitern dort werden Ende kommenden Jahres vermutlich arbeitslos werden. Das war der Deutsche Welle Wirtschaftspodcast. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Jörg Brunsmann.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.